Also das Buch ist geeignet für Kinder ab 4, so bis 9 ungefähr, oder dann eben auch wieder für Erwachsene. Ich habe von auch vielen Erwachsenen gehört, dass ihnen das Buch auch sehr gut gefallen hat. Und da geht es um einen kleinen Igel, ein kleines Eichhörnchen, die irgendwie so ein bisschen was mit meinem Bruder und mir zu tun haben. Genau, und die spielen beide ein Instrument, haben ganz viel geübt und wollen jetzt raus auf die große Bühne. Und haben aber eigentlich gar keine Idee, wie das eigentlich funktioniert. Ja, also wie kommt man eigentlich auf die Bühne? Wie gibt man ein Konzert? Genau, und dann machen sie sich auf die Suche, überlegen so ein bisschen, gucken in der Zeitung natürlich und finden eine Anzeige von einem vergangenen Konzert. Schildkrötenquartett, ne, hat da gespielt und so. Und dann rufen sie da ganz mutig an und so. Und da ist dann ein Konzertbär von der Konzertdirektion Braunbär ist dann am Telefon und der sagt halt so, hä, wer seid ihr? Nee, habe ich auch noch nie gehört. Nee, nee, könnt ihr vergessen, tschüss. Also so ganz patzig und genau, hat natürlich was mit meinem eigenen Leben zu tun. Habe ich selber ganz oft so erlebt, ja. Genau, und dann sind sie natürlich ganz traurig und deprimiert und überlegen und denken so, oh, jetzt können wir ja gar kein Konzert spielen und so. Und Eichhörnchen muntert den Igel auf, sagt, komm, wir gehen jetzt mal spazieren, wir gehen mal raus in die frische Luft, ne? Wir müssen uns jetzt wieder in eine gute Stimmung bringen. Und dann gehen sie so spazieren durch den Wald und entdecken halt eine wunderschöne Lichtung und kommen dann einfach auf die Idee, ihr Konzert selber zu machen. Ja, und bauen dann, sagen allen Tieren im Wald Bescheid und dann wird der Platz organisiert und wird alles schön gemacht und dann geben sie am Schluss ihr Konzert und sind natürlich alle wunderbar glücklich am Ende. Genau, das ist die Geschichte.
Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Marie-Louise Dingler, recht herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfer-Podcasts.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Das ist sehr schön, dass wir heute hier zusammen sitzen. Das ist mal wieder eine Remote-Aufnahme, da du, wenn ich richtig informiert bin, gerade in Mannheim bist. Ist das richtig?
Genau, ich oder wir leben in Mannheim.
Da ist ja meine erste Frage, die ich mir stelle, wie geht's deiner Wachtelschar? Du hast geschrieben, dass du dich um eine Wachtelschar kümmerst aktuell.
Genau, ich habe in Corona als psychologisches Feedback oder Backup mir eine kleine Wachtelgruppe zugelegt. Und genau, denen geht's gut. Also die leiden natürlich ein bisschen unter der Hitze jetzt, die kommt, aber die sitzen dann einfach gechillt im Schatten und warten ab.
Und wie kamst du ausgerechnet auf Wachteln? Das ist jetzt ja nicht so gängig.
Ja, tatsächlich einfach wegen der Größe. Also wir haben nur sehr kleinen Garten. Also da passt, ist ein kleiner Streifen Rasen und zwei Sonnenstühle quasi, ne? Und dann ums Eck ist noch so ein bisschen Blumenbeet und so. Aber es ist halt kein Platz jetzt für ein richtiges Huhn. Also mit Hühnern hätte ich mich auch besser ausgekannt, ne? So, die hatten wir als Kinder im Garten. Aber ein Huhn braucht einfach sehr viel Platz, ne? So auch... auch wegen Geruch und so, ne? Und eine Freundin von uns hat Wachteln und da kam ich einfach auf die Idee, ne, dass es die Tiere natürlich auch gibt und habe mich dann so ein bisschen informiert und dann, genau, in Corona war halt Zeit und dann haben wir uns damit beschäftigt, genau. Und ja, das hat sich ganz gut entwickelt bis jetzt. Ist ein sehr, sehr schönes Hobby, sind sehr, sehr schöne Tiere auch. Also sehen einfach sehr hübsch aus und legen sehr leckere Eier.
Und das heißt, bei euch ist jetzt auf dem Speiseplan das Wachtelei ganz gängig dann auch, ja?
Genau, ja, doch, das hat sich sehr eingebürgert. Ist auch sehr gut und soll auch sehr gesund sein. Also kein Cholesterinwert wird dadurch hochgetrieben und solche Sachen.
Fantastisch. Wie ist das mit den, können die rausfliegen oder sind die bei euch in so einer Art Voliere?
Genau, die sind in der Voliere.
Ja, sehr schön.
Weil, also, ja, genau. Das ist einfach, sonst, genau, Wachteln würden wandern, also die würden weiterziehen und da hätte man nicht so viel von ihnen.
Klasse, wir haben bei uns auf dem Balkon momentan Spatzen, die kriegen jeden Morgen so ein paar Krümel von dem, was so am Frühstückstisch übrig geblieben ist und das ist auch sehr schön, denen zuzuschauen. Die kommen immer, die haben auch ihre Zeiten, wo sie irgendwie wissen, aha, da scheint es was zu geben. Ich finde das ja faszinierend, wie so kleine Wesen sich so im 3D-Raum unterwegs bewegen.
Ja.
Ihr wart auch unterwegs, ihr habt euch auch bewegt. Du kommst gerade von einer Kreuzfahrt zurück, die du dieses Mal aus einer anderen Perspektive erleben dürftest, wenn ich richtig informiert bin. Mal nicht selber immer wieder auf der Bühne, sondern als Gast, oder?
Genau, also ich war das erste Mal im Urlaub quasi auf einer Kreuzfahrt und davor war ich aber bestimmt auf fast 20 Kreuzfahrten als Gastmusikerin. Mhm. Insofern war das ja immer ein ganz anderer Blick. Oder mal eine viel entspanntere Reise, muss ich sagen. Genau, ja, das war ziemlich interessant. Also wir waren auf der AIDA Nova. Das ist so eins der neuesten Schiffe von AIDA jetzt auch und hat auch jetzt den fast CO2-neutralen Gasmotor und so. Mhm. Also die fahren quasi grün durch die Gegend. Genau, und das, ja, ich muss sagen, es war sehr, sehr schön. Also auch vom Entertainment her sehr hochklassig angelegt, sehr professionell. Also die haben eine wahnsinnig tolle Bühne mit verschiedenen Elementen, die man rauf und runter fahren kann. Ein riesen Technikteam, LED-Wände einmal komplett rum, eine riesen LED-Wand hinten dran, die aber auch sich öffnen kann. Also der neueste technische Schnickschnack quasi, den es gibt für Event und Bühne, glaube ich, war auf jeden Fall da. Und die haben auch einen Regieraum. Es wird immer alles gefilmt und auf nochmal TV-Monitore übertragen, damit die Leute, die nicht ganz vorne sitzen können, auch hinten was sehen können. Genau, und ein Fernsehstudio haben sie jetzt an Bord, wo sie dann so Shows wie Wer wird Millionär und so auch richtig gut nachspielen, also wirklich mit dem Original-Logo und der Musik und so. Also haben sie sogar die teuren Lizenzen wahrscheinlich gekauft. Mhm. Ne? Also das war sehr, sehr spannend zu sehen und zu beobachten, auch mitzumachen. Also bei Wer wird Millionär habe ich sogar einen Publikumspreis gewonnen, meine Flasche Champagner. Genau. Ja, und auch sonst einfach, die Künstler waren toll, es waren tolle Artisten, tolle Sänger und also auch gut konzipierte, auch mit tollen Kostümen, gut konzipierte Shows.
Genau. Hat es für dich was geändert? Hast du jetzt, weil du mal so eine komplette Reise als Gast erlebt hast, irgendwas mitgenommen, was vielleicht dich in deiner Performance später nochmal anders arbeiten lassen wird?
Nee, jetzt nicht so direkt, also... Wir sind ja klassische Musiker quasi, mein Bruder und ich, und wir können jetzt nicht, also da ist auch die Arbeit mit LED-Wänden oder so, ist einfach begrenzt. Also das geben die Bühnen nicht her, das geben die Veranstalter nicht her und das ist auch nicht das, was unser Publikum unbedingt sehen möchte. Insofern finde ich das immer wahnsinnig inspirierend zu sehen, aber muss das jetzt auch nicht unbedingt bei mir umsetzen. Mhm. Genau.
Auf die Twilins kommen wir gleich noch. Ich möchte erstmal ein bisschen bei deinem Background bleiben, weil ich fand es absolut schlüssig, dass jemand wie du, jemand wie dein Bruder, die so erfolgreich sind mit dem, was sie dann musikalisch machen, ja auch aus einer musikalischen Familie kommen. Also ihr habt da ja eine tolle Grundlage erstmal mit auf den Weg bekommen. Und da bin ich über den Begriff der Kantorin gestolpert. Ich liebe hier immer so kurze Begriffserklärungen beim Erntehelfer. Was macht eine Kantorin eigentlich?
Das ist quasi die Orgelspielerin in einer Kirche. Mhm. Also es geht in dem Fall jetzt um meine Mutter. Mhm. Genau, und die ist studierte Kirchenmusikerin, die hat in Frankfurt studiert und ist dann vor Ort, hat sie auch ist sie Kantorin geworden, also eine sogenannte A-Stelle hieß es, oder heißt es auch noch, ne? Das ist so, da gibt es verschiedene A, B, C-Abstufungen, das geht dann auch mit Honorar und Verpflichtungen, sind da die Abstufungen gemacht, genau, und da hatte sie quasi eine A-Stelle dann in Frankfurt, hat da lange gewirkt und genau, und das Kantorin heißt einfach, dass man die Gottesdienste natürlich mit der Orgel begleitet, dass man aber auch den Chor leitet. Manchmal gibt es noch einen Posaunenchor, solche Sachen. Also dass man erstmal quasi für die ganze Musik einer Kirchengemeinde zuständig.
Das heißt, du hast da schon, bevor du mit 7 das erste Mal eine Violine selber dir unter das Kinn geklemmt hast, schon sehr, sehr, sehr viel Musik mitbekommen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also sie hat ja auch, also gut, sie hat mit dem Beruf relativ schnell dann aufgehört oder vor unserer Geburt aufgehört. Die waren in der luxuriösen Situation, dass meine Mutter nicht arbeiten musste und mein Vater sich aufs Geldverdienen konzentrieren konnte. Aber sie hat natürlich viel daheim Klavier gespielt. Dann eine Zeit lang hat sie auch wieder Gottesdienste begleitet und so. Also genau, Musik war eigentlich schon immer allgegenwärtig. Ja.
Hatte die auch ein Cembalo zu Hause?
Ja, genau. Cembalo und großer Flügel stehen, auch immer noch in unserem Elternhaus.
Klasse. Ja. Falls jemand Interesse an dem Instrument des Cembalos hat, Folge 15 des Erntehelfer-Podcasts ist über eine befreundete Cembalistin, die auch Cembali baut und repariert. Also da kann man auch mal reinhören, da geht es dann noch wesentlich ausführlicher um die Susanna Mendes und das Cembalo. Aber da wollen wir jetzt gar nicht abbiegen, dafür gibt es viel zu viel Spannendes über euch zu erzählen. Sehr früh die Violine, du und dein ein Jahr jüngerer Bruder. Und dann habt ihr aber gar nicht richtig viel Zeit euch gelassen und habt mit 11 Jahren schon das erste Mal bei Jugendmusiziert mitgemacht. Das habt ihr, und ihr habt auch nicht nur mitgemacht, sondern ihr habt dann einmal gewonnen. Und weil es so schön war, habt ihr insgesamt 6 Mal gewonnen, wenn ich das richtig gelesen habe. Da würde ich total gerne ein bisschen was drüber hören, weil ich habe mich dann fast schon gefragt, wie lange darf man eigentlich bei Jugendmusiziert mitmachen? Also da stellt sich fast schon die Frage.
Mitgemacht haben wir tatsächlich schon früher, also vielleicht mit 7, 8 oder 9 oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber als Duo haben wir zusammen das erste Mal mit 11 zusammen mitgemacht. Mhm. Also einer war dann 10 oder 11, ich weiß, oder 11 oder 12, ich weiß auch nicht mehr so genau. Genau, und mitmachen darf man ungefähr, bis man 18 ist oder bis man das Abitur gemacht hat. Genau, und wir haben einfach dann fast jedes Jahr mitgemacht, auch nicht immer als Geigenduo, sondern auch in den anderen Kategorien, also entweder Streichinstrument Solo, dann geht es eigentlich eher so in diese Violinkonzertrichtung, ne, dass man solistische, schwere Stücke spielt. Dann gibt es Klavier, Geige, Kammermusik. Also da geht es dann auch mehr um den kammermusikalischen Bereich rein. Und dann eben Streichinstrumente zusammen. Also da kann man entweder als Streichquartett oder als Geigenduo oder andere Besetzungen noch besetzen. Das wechselt so jedes Jahr ab, dass da einfach die Juroren auch nicht jedes Jahr dasselbe hören müssen. Und die Lehrer und auch die Schüler sich eben Gedanken machen, in welcher Besetzung sie auftreten können, dass eben auch neue Schülerensembles sich immer wieder mal mischen und man eben dann auch voneinander lernt. Ne? So, das ist der Hintergedanke natürlich. Deswegen ist bei Jugendmusiziert, jedes Jahr gibt es da andere Besetzungen. Ne? Und weil es natürlich auch immer größer wird, der Wettbewerb. Und man würde jetzt zum Beispiel, also es gibt immer ein Jahr Geige-Solo, dann gibt es nächstes Jahr Klavier-Solo. Wenn man das in beide Jahre gleichzeitig reinmachen würde, wäre der Wettbewerb viel zu groß, würde kein Mensch mehr schaffen. Genau, deswegen gibt es da abwechselnde Kategorien.
Ihr habt ja dann anscheinend auch Blut geleckt, was den Wettbewerb betrifft, weil inzwischen gibt es den Progressive Classical Music Award, den ihr als Geschwisterpaar, wenn ich richtig informiert bin, dann ja initiiert habt.
Genau.
Wann habt ihr das denn ins Leben gerufen und um was geht es denn eigentlich bei diesem Award?
Genau, also das war einfach... Ich meine, Wettbewerbe macht man als so klassischer Musiker sehr früh eben schon mit und auch sehr lange mit. Dann. Also ich habe auch noch im Studium große Wettbewerbe mitgemacht und gespielt. Das ist einfach so ein Format, das ist irgendwie da so üblich, hat sich etabliert, macht auch Spaß und hat natürlich auch immer einen pädagogischen Zweck, weil man übt natürlich auf einen präsenten Termin hin, wo man natürlich auch irgendwie was zeigen möchte. Also das, mich hat es immer motiviert, so eine Deadline quasi, bis wann ich auch dann ein besonderes, schweres Stück dann spielen können müsste und so. Also insofern, waren Wettbewerbe eigentlich allgegenwärtig in meiner Ausbildung als Geigerin. Und das Ding war, nach dem Studium haben mein Bruder und ich, wir wollten also eigentlich als Geigenduo dann auftreten und haben das auch schon eben auch als Jugendliche schon gemacht und wie gesagt ganz früh beim Wettbewerb und dann auch im Studium immer mehr ausgebaut, dann auch mal Konzerte organisiert und aufgetreten, Repertoire gesucht. Und da fing es dann an, nämlich Geigenduo ist ein nicht so etabliertes, eine nicht so etablierte Gattung in der Klassik, wie jetzt zum Beispiel Streichquartett, ja? Oder Klaviertrio vielleicht noch, ne? So, und da fing es dann an, dass wir gemerkt haben, okay, wir haben nicht so viel Repertoire. Also auch verstorbene Komponisten, also aus der Barockzeit gibt es genau einen. In der Klassik gibt es ein paar mehr, aber die sind sehr, sehr schwer zu finden. Es gibt aber auch keinen Mozart und dann Romantik wird es auch wieder dünner. Ne, so, es gibt keinen Mozart, keinen Brahms, keinen Schubert, keinen Schumann. Also die ganzen großen Namen haben leider nichts für diese Gattung geschrieben oder fast nichts. Und da war uns dann irgendwie klar, okay, wir müssen irgendwie was unternehmen, damit wir genug Repertoire haben, so für unsere Konzerte und vielleicht auch unsere Karriere, die ja damals quasi so... oder die wir uns so vorgenommen hatten, ne? Genau, und da haben wir dann gedacht, ja gut, was macht man als Musiker, als klassischer Musiker im Wettbewerb natürlich? Und dann haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben und gesagt, liebe Komponisten auf dieser Welt, also haben wir international ausgeschrieben, haben gesagt, wir suchen Stücke für zwei Geigen, die müssen super toll sein, nur 5 Minuten lang, aber die müssen das Publikum richtig vom Hocker hauen. Und wie gesagt, die Besetzung 2 Violinen. Genau, und das ist der Progressive Classical Music Award. Progressive heißt ja so weiterentwickeln, deswegen, das war so unser Anliegen, dass eben auch die Klassik so ein bisschen weiterentwickelt wird, sich die Komponisten da Gedanken machen über Tonsprache, über Publikum, über all diese Sachen und genau, so ist dieser Wettbewerb entstanden.
Das ist ja total faszinierend. Also letzten Endes aus dieser Mangellage heraus habt ihr einen Aufruf gestartet, zu sagen, so bitte sehr, wir brauchen euch. Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kann da jetzt teilnehmen nur als Komponist? Kann ich da auch als Duo dann das spielen, was ich vielleicht selber entwickelt habe? Wie wird das, wie ist da so das Teilnehmerfeld und wie ist vor allem, wie funktioniert die Veranstaltung später?
Genau, also ausgeschrieben ist es für Komponisten, also du musst ein Stück einreichen. Ne? Das geht jetzt nicht, ist jetzt nicht gerichtet an Spieler sozusagen, ne? Und ob du jetzt aber Profi bist oder Laie, da, das ist, war uns egal, also da gibt es keine Hürde oder so, es muss jetzt niemand einen Hochschulabschluss haben oder so. Genau, wenn der Wettbewerb ausgeschrieben ist, im Moment ist das nicht, ne? Aber wenn das ist, dann ist wie gesagt die Vorgabe 5 Minuten Musik schreiben für 2 Geigen und man muss die Noten einsenden und Teilnehmerformular ausfüllen und so weiter. Ne? So, das, so der ganz normale Anmeldeprozess. Die Noten kann man inzwischen werden inzwischen anonym eingesendet, also dass wir auch gar keine Voreingenommenheit haben in jeglicher Hinsicht, ne? Und gar nicht wissen, wer uns welche Note vorgelegt hat. Genau, inzwischen geht es ja auch alles online. Genau. Dann kommt die erste Auswertungsrunde. Da setzen mein Bruder und ich dann uns zusammen nach dem Einsendeschluss. Spielen alle Einsendungen mindestens einmal durch, ja, wenn nicht auch öfters, ne, je nachdem auch wie schwer. Und schauen halt so, was ist da an Material da. Ne? Und das Gute ist, inzwischen können wir das relativ schnell dann beurteilen, okay, das ist gar nichts, das ist vielleicht ganz schön und das ist, könnte in die Gewinnerrunde kommen. Mhm. Also da kriegt man relativ schnell ein Gefühl für die Stücke. Und das, was so bei uns in den guten, richtig guten Ordner reingekommen ist, das wird nochmal mit einer Profi-Jury durchgeschaut. Da haben wir dann, also wir versuchen immer sehr etablierte Stars der Klassik zu bekommen. Wir hatten mal den Christoph Poppen dabei, das ist ein bekannter Geiger und auch Dirigent, oder den Julian Rachlin als, ja, inzwischen auch Dirigent, aber auch bekannter Geiger, oder der Alexei Gudesmann, der auch selber ganz viel für 2 Geigen schreibt. Und als der Wettbewerb dann schon fortgeschritten ist, haben wir immer den Preisträger vom letzten Jahr noch in der Jury gehabt, genau. Die schauen dann auch nochmal durch und aus dem ganzen Pool werden dann 6 Preisträgerstücke ausgesucht. Dann kommt noch eine Stufe. Genau. Dann geht es nämlich zum Publikumsentscheid. Also dann ist auch ein bisschen Zeit, dann üben wir die Stücke auf ganz hohes Niveau, so hoch wie wir können. Und dann wird ein großes Konzert in Mannheim veranstaltet. Da laden wir dann so viel Publikum ein, wie es geht. Und die stimmen dann an dem Abend ab, wer welchen Preis bekommt.
Toll.
Also wer den Wettbewerb dann gewinnt. Ich meine, letztendlich haben wir dann 6 Preise auch gemacht, weil ich meine, wer schon in diese Endrunde es geschafft hat, hat auf jeden Fall einen Preis verdient. Auch mit Sponsorengeldern kriegt man es immer so hin, dass jeder irgendwie eine ansehnliche Summe dann bekommt. Und genau, da geht es dann quasi nur noch darum, wer ist jetzt der finale Gewinner und wie sortieren sich die anderen Preise drunter.
Ich kann dir da jetzt eine Detailfrage nicht verkneifen. Wenn du jetzt die Noten von einem Schubert-Stück er hat ja nicht für 2 Violinen geschrieben, aber du hast jetzt, du klappst die auf, hast die auf deinem Notenständer, dann kannst du unglaublich schlecht die Mobilnummer von ihm wählen und sagen, du, wie hast denn du das eigentlich da am Ende vorgestellt? Irgendwie, ich habe da nicht so richtige Vorstellung davon. Wie läuft sowas dann heutzutage mit zeitgenössischen Komponisten? Also ihr seid ja natürlich als Profis in der Lage, aus diesen unglaublich vielen schwarzen Klecksen, die da auf den Linien stehen, dieses Stück natürlich für euch so zu spielen und auch zu bewerten, dass ihr sagt, okay, wir gehen da weiter. Nimmt man dann aber ab einem bestimmten Punkt auch den Komponisten nochmal mit rein und entwickelt das auch gemeinsam weiter, bevor das dann wirklich auch aufgeführt wird?
Also wirklich so weiterentwickeln oder ihm so quasi ins Handwerk pushen, das versuchen wir zu vermeiden. Aber wenn jetzt wirklich mal manchmal ist ja auch einfach ein Tippfehler drin. Ja, also auch wenn die Komponisten inzwischen mit guten Notenprogrammen schreiben, manchmal ist dann einfach ein Tippfehler drin und natürlich versucht man dann, denjenigen zu erreichen und zu fragen, meinst du wirklich diese Note oder vielleicht nicht doch die andere? Oder es sind ja auch manchmal neue Spieltechniken drin, also was weiß ich, auf die Geige klopfen, irgendwo anders dran zupfen als normal und so. Und da muss man dann manchmal auch einfach nachfragen, wie genau ist es gemeint oder was genau wurde sich da vorgestellt. Genau, und wenn die Komponisten noch leben, kann man natürlich fragen, das ist immer sehr praktisch.
Ich hoffe, da ist jetzt mein Respekt rausgekommen, weil ich bin selber Amateurmusiker mein Leben lang, aber ich kann ganz marginal so ein bisschen was mit Noten anfangen. Letzten Endes habe ich einen totalen Respekt davor, wenn ich immer sehe, wie jemand wirklich auch einfach aufs Blatt schaut und dann entsteht da schon was im Kopf. Also das ist ja absolut faszinierend. Das ist eine Sprache komplett für sich, finde ich.
Ja, aber das, also als klassischer Musiker trainiert man das ja auch sehr, sehr lang. Also man fängt ja auch direkt mit dem Instrument mit Noten an. Und wenn man es auch dann studiert, um vielleicht auch später ins Orchester zu gehen, hat man auch Blattspielunterricht sozusagen. Also ne, hier stell hin, spiel und so. Also das ist einfach ein jahrelanges Training, was dann auch immer schneller wird. Also das ist wirklich faszinierend auch für uns immer gewesen. Also wie schnell können wir eigentlich Noten jetzt lesen inzwischen und auch einfach erfassen. Ne? Ich meine natürlich dann auf Konzertniveau aufführen ist nochmal ein anderes. Da muss meist ein bisschen schon Übungszeit reingesteckt werden. Aber dass man ein Stück erkennen kann oder erfassen kann oder mal so einen ersten Eindruck bekommen kann, also das funktioniert mit dem vom Blattspiel lesen schon sehr gut.
Für die Vorführung dann im Rahmen des Wettbewerbs, habt ihr da ein festes Orchester, auf was ihr zugreifen könnt? Oder stellt ihr da selber was zusammen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, brauchen wir nicht, weil es geht ja nur um uns zwei.
Ach so, ihr habt, es seid wirklich nur ihr zwei. Alles klar. Okay. Mhm.
Genau, es wurde ja, also wie gesagt, es wird ja Musik für uns beide gesucht. Und deswegen führen die dann auch nur wir beide
auf. Absolut, da habe ich jetzt im Endeffekt, bin ich jetzt übers Ziel hinausgeschossen. Da gibt es ja keine Partitur fürs Orchester, sondern ist das ja wirklich das Stück für euch beide. Ja.
Genau.
Konntet ihr denn bei der Entwicklung eures eigenen Wettbewerbs auch natürlich wahrscheinlich was mit einfließen lassen, was ihr bei Jugendmusiziert selber erlebt habt, oder?
Ja, also wir haben den Wettbewerb natürlich so gestaltet, wie wir wollten. Das ist ja das Schöne, wenn man was selber organisiert und initiiert, dass man alles so machen kann, wie man möchte. Also das Anonyme war uns einfach wichtig, dass wir da keine Vorurteile mitbringen, egal jetzt ob bewusst oder unbewusst. Ne? Das war uns wichtig und auch die Wertschätzung von den Preisträgern, also dass es eben nicht nur einen ersten und dritten Preis, also ersten bis dritten Preis gibt, sondern wir alle sechs einen Preis bekommen. Das war uns sehr, sehr wichtig. Wir schreiben allen, die nicht gewonnen haben oder nicht weitergekommen sind, schreiben wir eine persönliche E-Mail. Also sie bekommen alle eine persönliche Absage. Ja, das ist auch nicht selbstverständlich heute. Also ich habe auch schon wieder mal bei anderen Wettbewerben mitgemacht, sogar bei Schreibwettbewerben, bei ganz großen Schreibwettbewerben, wo man wirklich auch quasi viele Bücher hinschicken muss, was ja auch finanzieller Gegenwert ist. Keine Antwort, keine Absage, nichts. Ja, das fand ich super respektlos. Solche Sachen halt. Ne? So viele tausend Kleinigkeiten haben wir uns da schon immer Gedanken gemacht, dass es einfach schön ist für alle, die mitmachen.
Das ist sehr faszinierend. Also ich bin gespannt, ob ich mal irgendwann in der nahen Zukunft von dem Wettbewerb noch was mitbekomme. Natürlich ist er bisher, da will ich auch ganz offen sein, ich bin nicht der klassische Musikfan oder Konsument, ein bisschen an mir vorbeigegangen. Aber was ihr da aufbaut, klingt total faszinierend. Und da würde ich jetzt auch total gerne mal die Klammer setzen und das Ganze ein bisschen größer aufziehen. An was für einem Punkt seid ihr denn als Geschwisterpaar, ist euch als Geschwisterpaar klar geworden, ihr seid jetzt wirklich ein festes Duo und geht auch als dieses Duo raus in die Welt?
Das hat sich im Studium entwickelt und so gegen Ende des Studiums war das dann schon sehr klar. Also Webseite und so hatten wir auch schon früher, schon, ich glaube so mit 16 sogar schon, also war ich 16. So, da fing es ja auch erst an mit dem Internet, ne? Also ich war live dabei und hatte damals noch so eine Homepage so mit Frontpage gestaltet, weißt du, mit so Notenlinien im Hintergrund, das ist auch richtig schön selbst gebastelt und so. Genau, die hatten wir schon relativ früh, aber hießen auch einfach das Violinduo und so und haben das halt im Studium, irgendwie war da so dann innere Motivation da. Ne? Ich habe auch immer Repertoire gesucht und habe immer gesagt, komm Christoph, ich habe hier ein Konzert organisiert, wir müssen jetzt proben und so. Also es war so ganz von, ja, vielleicht ferngesteuert, also von mir, in mir selbst ferngesteuert, also mit meinem Bruder natürlich auch. Da hat uns jetzt niemand von außen motiviert sozusagen. Und wir haben halt auch gemerkt, dass es unserem Publikum dann immer sehr viel Spaß macht, wenn wir zusammenspielen, uns beiden natürlich auch. Am meisten Spaß macht, wenn wir zusammenspielen. Also wir haben im Studium natürlich auch alles andere ausprobiert. Orchester, Solo, Quartett, sogar Jazzbands haben wir mitgespielt und lauter so Sachen. Also wir haben wirklich alles ausprobiert. Aber das Duo war immer so das, was so sich über allem drüber gehalten hat. Ne? Und ja, gegen Ende des Studiums, da waren wir so 24, 25, haben wir gesagt, okay, jetzt wollen wir aber auch alles auf diese eine Karte setzen. Natürlich hat jeder so Nebenjobs gehabt, um erstmal auch Geld zu verdienen. Es ist ein unbekanntes Ensemble, wird jetzt nicht gleich komplett eingeladen und der Kalender ist voll und man kann gute Gagen verlangen, das ist leider nicht so. Aber wir haben es dann einfach so Schritt für Schritt aufgebaut. Wir haben uns den Namen The Twilights gegeben, dann kam das mit dem Wettbewerb relativ früh schon, ne? So einfach auch als Maßnahme, auch um bekannt zu werden und auf uns aufmerksam zu machen. Dann die erste CD, ne? Und so schreitet es dann so nach und nach fort. Dann habe ich mich mit dem Thema Booking sehr viel beschäftigt und ja, so das haben wir das so nach und nach aufgebaut und konnten dann auch so nach und nach unsere Nebenjobs wieder abwerfen.
Und ihr wart unglaublich viel unterwegs. Also wenn man die Länder einfach mal so sieht, wo ihr schon überall gespielt habt. Also ich denke, ihr seid da ein paar Mal um den ganzen Globus gekommen. Hast du da was griffbereit, was so die abgefahrensten Highlights sind fürs Goethe-Institut in der Mongolei spielen oder was auch immer, was jetzt improvisiert war? Ich habe die Mongolei nirgends gelesen.
Nee, da haben wir jetzt noch nicht gespielt. Nee, aber für Goethe-Institut waren wir zum Beispiel mal in Dubai. Mhm. Das war sehr spannend und sehr schön, also spannender Ort auf jeden Fall. Mitten in der Wüste, ne? Und Überfluss ohne Ende. Also ja, krasser Gegensatz auch.
Ich fand in Dubai die Goldautomaten so faszinierend. Also dass in den Einkaufszentren wirklich von Degussa Goldautomaten stehen. Also du kriegst sowohl eine kalte Dose Cola als auch irgendwie in kleinen Barren Gold. Und da habe ich mir gedacht, das ist sowas, was mir hier in Deutschland schon ganz oft gefehlt hat. Also wenn einem abends mal so das Gold ausgeht, dann fehlt halt einfach der Automat. Und das habe ich in Dubai.
Ja, wenn mal, aber ich meine, gut, in Dubai, wenn du mal ein Kamel kaufen willst, was willst du mit Dollar, ne? Ja. Nee, Spaß. Also die habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber wir waren auch nur einmal kurz in dem Einkaufszentrum. Genau, und ein anderes Highlight war in Neuseeland. Das war wunderschön da. Also das war richtig schön. Und
da kommt man jetzt ja auch nicht einfach mal so vorbei. Also das ist schon auch
toll. Oh, der Flug war ewig lang. Also das war ein 31 Stunden langer Flug. Das ist also 24 Stunden. Nee, warte mal, wie war das? Ja, ich glaube, na egal. Also wir waren 31 Stunden im Flugzeug. So, oder insgesamt unterwegs. Also und auch dann der Jetlag, weil wirklich Tag und Nacht sich komplett umkehren. Mhm. Also da habe ich das erste Mal so richtig Jetlag erlebt. Also ich habe das vorher immer nur so leicht wahrgenommen bei anderen Reisen, ne, so, aber das war richtig krass. Mhm. Aber wie gesagt, das Land ist wunderschön, die Leute sind sehr, sehr nett. Mhm. Und also ich kann nur jedem empfehlen, der mal nach Neuseeland geht, probiert mal die normalen Gurken. Aha. Sowas habt ihr noch nicht gegessen, das ist einfach kein Vergleich mit einer Gurke von hier. Mhm. Also und wir haben da... Also ich habe, wie gesagt, eine Gurke aus dem Supermarkt gekauft und gegessen. Und das war so, weißt du, so eine Gurke, das ist so mühsam, musste ich mal Salz drauf machen, da esse ich so ein paar Stücke und dann ist es auch gut. Ne? Mhm. Und da war es so, ich habe diese Gurke, war da drin, ja, so, weil das so gut geschmeckt hat. Und das Beste war noch, danach haben wir ein paar Neuseeländer getroffen. Wir haben erzählt, eure Gurken, das ist der Wahnsinn. Und die so, ja, wo habt ihr den gekauft? Na, im Supermarkt. Die so, nee, ihr müsst die von zu Hause natürlich probieren. Im Supermarkt, die schmecken nicht gut. Und wir so, was das? Also da, ne, da gibt es einfach so vom Essen, Geschmack her ein ganz anderes Niveau beim Gemüse. Mhm. Beim Käse allerdings wieder nicht mehr, die haben kaum Käsesorten. Das ist für jemand aus Deutschland unverständlich, ne, wie ein Land so existieren kann. Aber gut, genau. Und China war natürlich wahnsinnig
spannend. Wo in China wart ihr denn?
Ich kann es dir nicht mehr sagen. Das waren immer Millionenstädte natürlich, aber immer die wir jetzt nicht so kennen hier in Europa. Ne? Also es war jetzt nicht Peking, aber das waren alles immer Millionenstädte. Und das war auch so eine richtige, also da hat uns ein Agent halt nach China geholt und uns eine zweiwöchige Tour organisiert. Mhm. Genau, wobei es ist dann sogar ein bisschen kürzer geworden, einfach weil da sind so Sachen dann, dass zum Beispiel die Regierung sagt, sie braucht die Halle und dann wird das Konzert einfach abgesagt und dann... Damit sind auch alle einverstanden. Ne? So, das wäre für uns in Europa undenkbar, dass sowas passiert. Da stehen Konzerttermine 2 Jahre vorher fest. Ne? So. Und Da würde auch nie die Regierung auf die Idee kommen, zu sagen, wir brauchen jetzt die Halle unbedingt. Ne? So, und genau, und ja, aber das war dann in Ordnung. Wir haben, ich glaube, dann 6 Konzerte gespielt in 2 Wochen. Ja, und das war auch vom Essen her einfach fantastisch. Mhm. Also Tofu in Deutschland, vergiss es. Du hast keine Ahnung, wie Tofu schmeckt, wenn du nicht in China warst. Mhm. Also allein die Auswahl. Jeden Tag waren wir ja 2-mal oder 3-mal im Restaurant, ja. Und jedes Mal gab es einen anderen Tofu. Mhm. Und das eindrücklichste Erlebnis war, wir kommen aus dem Flugzeug quasi, werden abgeholt von dem Agenten und er nimmt uns erstmal mit in so einen Schnellimbiss im Flughafen, mhm. ja. Oder Bahnhof oder wo auch immer. Und dann, wir bestellen dann so. Und dann kommt die und bringt so eine kleine Vorspeise. Ne? Das sind auch immer dann so Gurkenstreifen mit so Gewürzen dran. Und das andere waren so Streifen, das sah aus wie Fleisch. Ne? Und ich esse das so und denke, ah, das ist doch Fleisch. Ne? Und sage ich auch dem Agent, was ist denn das? Das ist Fleisch. Und er so, nee, das ist Tofu. Mhm. Das hat geschmeckt wie, also sehr gutes Schweinefleisch oder sowas. Mhm. Ja? Oder halt, natürlich hat es eine andere Färbung gehabt, ne? Aber ich habe kein anderes Wort dafür, weil das einfach so toll und so auch eine ganz andere Konsistenz hatte, als wir es von Tofu kennen. Ne? Ja, also das war ja super spannend in China.
Da merke ich gerade, dass du neben deiner absoluten, deinem Feuer für die Musik auch sehr, sehr viel Faszination für Genuss und Essen hast. Also das kommt da absolut
durch. Ach, merkt man das ja.
Ist klasse, sehr, sehr sympathisch.
Ja, ich backe auch gern, also mache gern Kuchen oder solche Sachen, aber habe leider noch viel zu wenig Zeit dafür.
Okay, China, Neuseeland, habt ihr im Westen auch gespielt? Wart ihr irgendwie in den USA?
Nee, noch nicht. Also da sind wir mit dem Schiff angekommen, aber dort konzertiert haben wir noch nicht. Also da ist es auch sehr schwierig, irgendwie so eine Verbindung hinzubekommen. Also da bin ich auch noch ein bisschen ratlos. Vielleicht gibt es ja bei deinen Hörern jemanden, der eine Idee hat. Aber solche Länder, USA oder auch UK, habe ich auch schon versucht, komme ich irgendwie nicht weiter. Also da ist schwierig, einfach Kontakt aufzunehmen.
Ja.
Obwohl man meint, dass es mit der Sprache ja gehen würde, aber es war vor Corona schon schwierig, jetzt mit nach Corona ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Einfach auch, weil es sind auch immer so Sachen, ich meine, da muss man dann einen teuren Flug mitfinanzieren, ne? Der Veranstalter, da muss eine Gage sein, da muss Übernachtung, da muss hin und her gefahren werden. Das ist einfach auch dann finanziell immer eine andere Sache und genau.
Naja, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir sind jetzt immer noch mit einem halben Fuß in der Pandemie. Da ist ja noch wahnsinnig viel Wiederaufbau, Rekonstruktion der ganzen Kulturszene. Also ich glaube, da muss man auch noch mal ein bisschen warten, was und wie sich das alles so wieder konsolidiert letzten Endes.
Genau.
Klasse. Die Triolins. Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes ganz viele Links von dir, von euch haben, wo es ganz tolle Sachen gibt. Man kann euch ja auch im Netz unglaublich gut wahrnehmen. Und da würde ich jetzt gerne zu einer Frage kommen, die du angeboten hast als Thema. Und ich finde das sehr spannend, weil das ja auch gerade für Künstler heutzutage ganz wichtig ist, mit dem, was man im Netz macht, was man speziell vielleicht auch auf YouTube macht, Geld zu verdienen. Also die Monetarisierung dessen, was man eigentlich ja selber hat. Und es hieß ja lange Jahre immer, oh shit, man muss das halt machen, marketingmäßig irgendwie sowas, aber da jetzt richtig Geld damit zu verdienen, vergiss es. Aber es gibt Mittel und Wege und da scheinst du auch dich sehr schlau gemacht zu haben. Und ich fände es klasse, wenn du vielleicht ein bisschen was zusammenfassen könntest.
Ja, also ich kann 2 Sachen erzählen. Das eine zum Beispiel Facebook. Da sind wir jetzt nicht monetarisiert, aber da habe ich es jetzt in der letzten Zeit irgendwie geschafft, ja, dass wir jetzt 15.000 Fans haben, was jetzt endlich mal eine ordentliche Zahl ist. Ne? So, ich meine, aber ja, Künstler unseres Schlages, die dümpeln normalerweise vielleicht bei 3.000 rum, wenn es gut läuft. Ne? So, da waren wir auch jahrelang. Aber jetzt ist innerhalb der letzten Monate auf 15.000 gestiegen, was mich natürlich sehr freut. Basiert, also oder der Erfolg kam durch jetzt jahrelange Videoarbeit. Also ich habe ein Video pro Woche gepostet, jetzt über 2-3 Jahre hinweg, ganz regelmäßig. Sowieso ganz regelmäßig mache ich 3 Postings die Woche. Immer dienstags gibt es ein Posting, Foto mit Text. Donnerstags gibt es immer das Video. Und Samstag gibt es auch mal ein schönes Zitat, ne, von irgendeinem Künstler oder einer guten Persönlichkeit mit einem schönen Foto von uns. Genau, und das hat sich jetzt dann... Dann gingen immer wieder mal Videos viral und dann hat sich das jetzt so schön aufgebaut. Ich erzähle es deswegen, weil wir das jetzt sehr in den Konzerten merken. Die sind jetzt noch besser besucht als vorher. Das freut mich natürlich wahnsinnig, ja. Und es ist natürlich so, nicht alle Fans auf Facebook sind viele aus dem Ausland, ja. Mhm. Aber trotzdem scheint es dann doch noch bis nach Deutschland in die Konzerte reinzustrahlen, ne? Dass die Leute dann auch wirklich mehr in unsere Konzerte kommen oder auch verfolgen dann, wo wir spielen. Genau, das ist das eine. Also das kann ich auch nur jedem Musiker empfehlen, Facebook oder Instagram oder welche Plattform ihm auch am besten liegt, ne? Muss man natürlich auch gucken. Ich bin einfach Facebook-Fan, ich weiß auch nicht warum. Genau, und da das gut aufzubauen für sich, ne? Als Künstler oder als Ensemble. Genau, und YouTube haben wir natürlich auch schon ultra lange den Kanal. Ich glaube, seit es YouTube gibt, einfach damit man als Künstler auch seine Videos dort präsentieren kann. Was ja auch viele Künstler so machen, einfach wenn ein schönes Auftrittsvideo war oder Promomaterial, das da hochgeladen wird, dann hat man so ein paar hundert Follower und weiter passiert da nichts. Ne? Und ich habe durch Zufall entdeckt, also es war wirklich auch wieder so ein Zufall, ne? So, und habe unseren Kanal in die Monetarisierung gezogen. Mhm. Monetarisiert ist ein Kanal bei YouTube dann, wenn du mehr als 1000 Follower hast und mehr als 4000 Stunden Watchtime im Jahr stattfinden. Mhm. Also die Leute müssen auch deine Videos gucken. Mhm. Es reicht nicht, dass du 1000 Follower hast, sondern es müssen auch wirklich eine gewisse Menge an Stunden genau da online sein. Mhm. Und das habe ich tatsächlich mit einem einzigen Video geschafft.
Wow.
Ja, und zwar auch nicht, leider nicht mit den Twilins, das wäre sehr, sehr schön gewesen, sondern wie gesagt mit so einem Seitenprojekt. Aber manchmal entwickelt sich ja sowas und wird dann plötzlich auch ein einträglicher Nebenjob, sage ich mal. Mhm. Und zwar habe ich damals noch unterrichtet, also Geigenschüler. Und ich hatte eine Schülerin, die hat ein neues Kinderkonzert gelernt und ich habe einfach gedacht, ach, bevor ich jetzt ich erleichtere ihr die Arbeit und ich stelle mich jetzt mit dem Klavierplayback einfach in mein Zimmer und spiele es mal richtig ein, dass sie einfach mal Rhythmus und Intonation alles mal so richtig gut hört. Mhm. Ja, weil von diesen Kinderkonzerten, die spielt zwar jeder, aber es gibt einfach keine guten Aufnahmen. Ja, da gibt es auch im YouTube 10.000 Aufnahmen von kleinen Kindern, die das spielen. Aber keine professionelle Aufnahme. Ne? Und es ist ja mal so, das Ohr diktiert ja am meisten. Wenn du es richtig gut im Ohr hast, dann kannst du auch besser dann spielen und auch üben. Ne? So. Genau, und dieses Video, es war ein einfaches Handyvideo, Mikro habe ich ein bisschen besseres genommen, habe ich einfach in unserem Kanal hochgeladen. Ja, im Nachhinein, aus Marketing-Sicht, würde man das eigentlich nicht machen. Da hätte man wenigstens einen extra Kanal nehmen müssen, ne? Weil das war, ich meine, ich hatte auch nichts Besonderes an und so. So einfach so ganz rough da reingestellt. Und das Video ist, also nicht über Nacht, aber über Monate plötzlich viral gegangen. Das hat jetzt, ich glaube, inzwischen 600.000 oder 700.000 Aufrufe. Boah. Und dieses Video, eine Video alleine hat gereicht, damit wir in die Monetarisierung kommen mit unserem Kanal.
Ach, wie klasse.
Da hatte ich dann relativ schnell diese 1.000 Follower voll und diese 40.000 Stunden. Ne? Und dann dachte ich so, naja gut, wenn diese Kinderkonzerte so beliebt sind, dann lass uns doch noch mehr davon aufnehmen. Da gibt es ja so einen ganzen Kanon an Stücken. Ne? Der Komponist halt Oskar Rieding oder Küchler heißen die alle. Ne? Und das spielt man so, wenn man anfängt mit Geige spielen, ein bisschen besser ist, spielt man die so von ab 9 Jahre bis mal 13, 14 ist und dann kommt vielleicht was Besseres, so wie Bach oder Mendelssohn oder so. Ne? Je nachdem auch, wie schnell und fleißig man ist. Ne? So. Und die spielen die Geigenkinder auf der ganzen Welt. Ja, das ist wirklich, das ist, also das ist das Schöne manchmal in der Klassik, da gibt es so einen Lernkanon und auch einen Kanon von Stücken, der wird einfach auf der ganzen Welt geschätzt und auch gespielt. Mhm. Genau, und da haben wir so nach und nach, also dann zusammen mit meinem Bruder habe ich es dann umgesetzt auch, da haben wir natürlich dann professionellere Kamera genommen, besseres Mikro, bessere Playbacks uns auch besorgt und haben dann so nach und nach ein Stück nach dem anderen eingespielt. Und das läuft immer noch und immer noch und immer noch. Wir kriegen jeden Tag immer neue Fans dazu. Es kommt immer noch Geld rein. Auch ich bin jetzt auch seit über einem Jahr nicht mehr aktiv auf YouTube gewesen oder so. Ne? Also da habe nur vereinzelt Videos hochgeladen. Trotzdem ist das, weil das so gesucht wird immer, ne, auf YouTube, läuft es einfach so schön weiter.
Na, jetzt habt ihr wahrscheinlich ihr habt ja das große Glück, das ist nicht unbedingt sprachgebunden. Also ihr seid da wirklich global interessant wahrscheinlich. Und wenn du sagst, es gibt einfach diesen Kanon, dann ist das ja ein unglaublicher Multiplikator, sobald das da mal an den entsprechenden Stellen draußen ist.
Genau. Es ist auch wirklich so, dass die Leute das eben auch auf YouTube suchen. Mhm. Die suchen eine Aufnahme von Oskar Rieding, Konzert Opus 35. Ne? Das ist so das Standardstück. Und dann wird es eben, YouTube spielt denen eben dann auch meine Videos aus, weil die natürlich auch viel gesehen wurden. Genau.
Wie ist denn da die rechte Situation?
Das sind alles Komponisten, die schon sehr, sehr lange tot sind. Also musikalisch würde man die so eine Romantik verorten. Insofern sind die Stücke gemeinfrei und die Aufnahmerechte liegen ja bei mir. Insofern gibt es da keine Problematiken mit der GEMA.
Genau. Kennst.
Wir haben auch ein Stück aufgenommen, genau, da ist der Komponist noch nicht so lange tot, da liegen die Rechte noch beim Verlag. Aber es ist ja inzwischen so, dass YouTube auch eine Abmachung mit der GEMA hat und mit den Verwertungsgesellschaften und es wird dann automatisch über YouTube abgeführt. Mhm. Also wir müssen da als Künstler nichts machen. Die GEMA-Rechte werden von YouTube abgewickelt.
Kennst du zufällig Rick Beato? Sagt dir der was? Das ist ein amerikanischer Musikproduzent, der seit 7 Jahren einen wahnsinnig erfolgreichen YouTube-Channel hat, wo er im Endeffekt Musik erklärt. Pop- und Rockmusik, also im Endeffekt wirklich U-Musik. Und das Faszinierende an ihm ist, dass er halt sein Leben lang sowohl selber als Musiker gearbeitet hat, später als Produzent und jetzt halt im Endeffekt so ein bisschen so die von oben drauf guckt. Und er hat kürzlich ein sehr faszinierendes Video gehabt, wo es darum ging, es gibt viele Bands, also gerade moderne Bands, die halt auf YouTube extrem restriktiv sind. Und das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Da gehören die Beatles zum Beispiel dazu, die Rechte der Beatles. Wenn ich jetzt heute ein Video machen würde, wo ich an der Akustikgitarre zeigen würde, wie Let It Be gespielt wird, dann wird das von YouTube sofort gebannt. Das wird nicht veröffentlicht. Und das für viele, viele andere aber nicht. Und wie du gerade sagst, auch andere haben halt dann Deals, wo im Endeffekt dann auch die Abgaben automatisiert fließen. Aber bei einer Band wie Beatles hat er erwähnt, er hat AC/DC erwähnt, interessanterweise, und Guns N' Roses, da ist es wohl so, dass die so restriktiv sind. Und er hat ein bisschen das gezeigt an den Zahlen, wie diese Bands auch so bei jungen Leuten im Streaming gehört werden. Und irgendwann sind die dann nicht mehr präsent. Also sie sind einfach dadurch, dass dieses Medium so wichtig ist, also gerade dass YouTube so wichtig ist, auch für den Konsum, werden die einfach dann quasi vergessen. Und das fand ich also da sehr faszinierend und finde es interessant, dass letzten Endes dann der Verlag, wo ihr dieses modernere Stück gehabt habt, da unkompliziert war und schon gesagt hat, okay, da gibt es dann einfach eine Möglichkeit.
Ja, also ich glaube, bei so großen Bands, wie du es jetzt auch genannt hast, Beatles oder AC/DC und auch ältere eben, da stehen ja oft auch Major-Labels dahinter oder auch vielleicht auch ältere Labels, ja, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber da ist es halt so, diese Abrechnung, ja, wer jetzt welche Rechte bekommt und wer jetzt welchen Cent dann von dem Euro Einnahmen und so bekommt, die sind dann, also gerade die älteren Generationen waren da sehr lange sehr unzufrieden und YouTube hat ja auch jahrelang nichts gezahlt und daher kommen diese Strukturen, dass so gewisse Musiken einfach noch gesperrt sind oder gesperrt bleiben vielleicht für immer. Ne? So. Also das mit der GEMA ist ja noch relativ jung. Das hat ja erst vor 2-3 Jahren stattgefunden, dass überhaupt YouTube Einnahmen abgibt. Mhm. An die Urheber, was ja eigentlich ein Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, dass ja eigentlich fast jede Musik da drauf noch Urheberrechte hat und diejenigen auch bezahlt werden müssten. Also, und dann ist ja auch so, YouTube ist ja auch international, also das ist ja auch eine wahnsinnige Rechenleistung und logistische Leistung dann auszurechnen, der in Spanien hat den Track da gehört und dann hat einer in China, also China nicht, aber in anderen Ländern und wie wird jetzt welcher Cent dann wohin geschoben, damit die Urheberrechte abgegolten sind und auch wie viel Prozent und so. Ich meine auch YouTube, natürlich ist ein reiches Unternehmen, aber diese Werbeeinblendungen, die spielen ja jetzt keine Millionen gleich ein. Das geht ja immer um Centbeträge und von diesen Centbeträgen bekommst du auch wieder nur kleine Prozente und so. Ne? Und deswegen ist es halt einfach, war das sehr, sehr lange sehr undurchsichtig. Und ich glaube, es läuft auch noch nicht immer 100% korrekt ab, einfach weil das ein Riesenwahnsinn ist, diese Riesenmenge an Musik und Urheberrechten zu verwalten. Ne? Und dann wer auch was benutzt und wie und wo und zu welchem Zeitpunkt. Aber sie bemühen sich in den letzten Jahren, dass es jetzt langsam richtig und korrekt abläuft.
Genau. Würdest du, wenn jetzt hier draußen jemand deine Folge hört, so weit gehen zu sagen, wenn du Interesse hättest, wie kann man sowas aufbauen? Tritt er in Kontakt mit mir? Ist das was, wo du dich auch austauschen würdest mit anderen Musikern?
Ich habe tatsächlich einen Kurs daraus entwickelt. Genau, in Corona, da hatte ich Zeit für solche Sachen. Und ich, also diesen Workshop ist ein richtiger Workshop, der geht so 2 Stunden lang. Da führe ich so durch die Funktionen auf YouTube durch, was kann man alles einrichten, wie und warum funktioniert dann das eine oder andere besser oder was kann man alles tun, damit Videos auch besser ausgespielt werden und mehr gezeigt werden. Genau, und dann natürlich gehe ich auch ein bisschen darauf ein, welche Inhalte kann man als Musiker jetzt vor allem, also ich habe mich natürlich auf Musiker konzentriert, welche Inhalte kann man als Musiker gut umsetzen und wären vielleicht auch machbar, auch nebenbei. Also ich muss ja auch sehen, bei mir ist ja auch nebenbei, wir treten ja hauptsächlich auf. Und diese Videos kosten ja trotzdem immer Zeit, die kann ich immer nur machen, wenn quasi Zeit ist, ne? Genau, und den Kurs, den gebe ich im Rahmen für die GEMA, also für die GEMA-Mitglieder ist der kostenfrei auch. Und jetzt für den Tonkünstlerverband Bayern ist er, glaube ich, in der nächsten Zeit, da können die Hörer ja mal kurz googeln. Und ansonsten kann man mich auch direkt auf der Webseite bei uns, ist es irgendwo im Shop unter Kursen oder so, kann man den auch alleine buchen oder auch als kleine Gruppe buchen. Genau, da mich einfach mal ansprechen und dann kann man die Details besprechen.
Unglaublich.
Genau, Mensch, aber da helfe ich immer gern weiter.
Ja. Das ist ja irre, dass du das schon als Produkt quasi griffbereit hast. Ich würde dann einfach auch zu eurem Shop den Link mal mit in die Shownotes nehmen. Dann muss man da nicht lange suchen, sondern ist da schon mal 3 Klicks weiter.
Ja, perfekt.
Der Shop ist ein fantastischer Übergang zu, du hast jetzt ja schon, ich muss nochmal Stopp drücken, ich gehe mal einen Schritt zurück. Der Gedanke, der mir in der Vorbereitung der Folge kam, war, dass du meines Erachtens auch zu den Leuten gehörst, die zumindest mit den 24 Stunden ihres Tages kreativer und produktiver umgehen als manch anderer. Denn du hast auch zum Beispiel die Zeit gefunden, ein inzwischen sehr erfolgreiches Kinderbuch zu veröffentlichen. Natürlich auch während der Zeit der Pandemie, aber das klingt jetzt ja erstmal nicht so, als ob das so ein One-Shot gewesen wäre, sondern dass du da auch richtig Blut geleckt hast, oder?
Genau, ich habe ja schon das zweite Buch auch veröffentlicht. Genau, nee, aber das erste Buch, das war natürlich, dann kam Corona, ich saß plötzlich zu Hause und also ich hatte die Idee schon ganz lange. Und aber da denkt man natürlich auch immer, ja, das mache ich, wenn mal viel Zeit ist. Und ich meine, den Druckschluss hat man als Musiker auch öfters, auch berechtigt, weil man hat natürlich mal Zeiten, wo man viele Konzerte hat, dann gibt es mal wieder so Pausen, wo mal ein paar Wochen nichts los ist, ne? Und dann geht es wieder auf Tour. Aber natürlich habe ich es dann trotzdem nie gemacht. Und dann war Corona, nur zu Hause, und dachte ich, okay, also wenn, jetzt oder nie. Also entweder jetzt schaffe ich es mal niederzuschreiben oder ich verwerfe die Idee halt. Genau, und ja, trotzdem war Corona dann sehr stressig, wegen der ganzen Fördergeldbeantragung und überhaupt auch psychisch war es schon eine krasse Belastung. Aber ich habe mir trotzdem immer mal dann so eine Stunde, halbe Stunde rausgenommen und angefangen zu schreiben. Und so kam dann mein erstes Kinderbuch zustande. Hurra, wir spielen ein Konzert. Sinnigerweise im Corona, wo man gar keiner ein Konzert spielen konnte. Genau, ja.
Wie hast du das gemacht? Was war dein Part? Das ist ja ein Kinderbuch, das heißt, ist Text und Illustration beides deins oder wie, erklär uns das mal.
Genau, nee, Text habe ich geschrieben, Illustration habe ich jemand gefunden. Es ging über Facebook, es war auch sozusagen auch eine Corona-Bekanntschaft, eine ganz tolle Illustratorin aus Mannheim. Die hat einfach so, ja, die hat es irgendwo mal so Bilderchen gepostet, was sie so macht und dann dachte ich, oh, das ist genau der Stil, der mir gefällt. Ich glaube, sie könnte das gut machen und sie hat es auch wirklich perfekt gemacht. Sie hat die Figuren immer so gemalt, wie es wollte, auch den Gesichtsausdruck immer so genau getroffen und ja, also die Geschichte auch und auch so kleine Details ergänzt, die man ja gar nicht unbedingt aufs Papier schreibt. Also das war eine wirklich ganz, ganz schöne Zusammenarbeit. Und ja, so ist mein Buch dann fertig geworden. Also wir haben es im Selbstverlag rausgebracht, weil die Verlagsangebote ganz schlimm waren, die ich bekommen habe. Und da wir ja schon eine gewisse Fanbase hatten, dachte ich, ach, das können wir riskieren, dass wir das als Violins rausbringen. Also mein Bruder hat mir dann auch geholfen mit Layout und Druckeinrichtung. Genau, und so haben wir das Buch dann in die Welt gebracht. Soll ich noch kurz erzählen, um was es geht?
Ich finde erstmal diesen Punkt total klasse, dass du mit einer totalen Selbstverständlichkeit sagst, naja, ich habe in Facebook diese tolle Illustratorin gefunden aus Mannheim. Also das ist so, da macht man die Welt so wahnsinnig groß, da sind irgendwelche Server auf der anderen Seite des Ozeans und dann triffst du jemanden aus deiner eigenen Stadt während der Pandemie irgendwie online auf dieser Plattform. Das ist einfach das moderne Leben. Bitte erzähl uns kurz was über das Buch, ich möchte es einfach von dir kurz hören.
Ja, also das Buch ist geeignet für Kinder ab 4. So bis 9 ungefähr oder dann eben auch wieder für Erwachsene. Ich habe von auch vielen Erwachsenen gehört, dass ihnen das Buch auch sehr gut gefallen hat. Und da geht es um einen kleinen Igel, ein kleines Eichhörnchen, die irgendwie so ein bisschen was mit meinem Bruder und mir zu tun haben. Genau, und die haben, spielen beide ein Instrument, haben ganz viel geübt und wollen jetzt raus auf die große Bühne. Und haben aber eigentlich gar keine Idee, wie das eigentlich funktioniert. Ja, also wie kommt man eigentlich auf die Bühne, wie gibt man ein Konzert? Genau, und dann machen sie sich auf die Suche, überlegen so ein bisschen, gucken in der Zeitung natürlich und finden eine Anzeige von einem vergangenen Konzert. Schildkrötenquartett, ne, hat da gespielt und so. Und dann rufen sie da ganz mutig an und so. Und da ist dann ein Konzertbär von der Konzertdirektion Braunbär ist dann am Telefon. Und der sagt halt so, hä, wer seid ihr? Nee, habe ich auch noch nie gehört. Nee, könnt ihr vergessen, tschüss. Also so ganz patzig und genau. Hat natürlich was mit meinem eigenen Leben zu tun. Habe ich selber ganz oft so erlebt, ja. Genau, und dann sind sie natürlich ganz traurig und deprimiert und überlegen und denken so, oh, jetzt können wir ja gar kein Konzert spielen und so. Und Eichhörnchen muntert den Igel auf, sagt, komm, wir gehen jetzt mal spazieren, wir gehen mal raus in die frische Luft, ne, wir müssen uns jetzt wieder in eine gute Stimmung bringen. Und dann gehen sie so spazieren durch den Wald und entdecken halt eine wunderschöne Lichtung und kommen dann einfach auf die Idee, ihr Konzert selber zu machen. Mhm. Ja, und bauen dann, sagen allen Tieren im Wald Bescheid und dann wird der Platz organisiert und wird alles schön gemacht und dann geben sie am Schluss ihr Konzert und sind natürlich alle wunderbar glücklich am Ende. Genau, das ist die Geschichte.
Ach, da kommt bei mir ein ganz uraltes Bild auf. Ich kann im Wald oder draußen in der Natur immer nicht anders, als mir vorzustellen, wie muss das gewesen sein in der Zeit, wo es zwar schon Instrumente gab, aber dieses ganze, diese ganze Noise drumherum nicht irgendwie. Keine Flugzeuge, keine Autos, keine Musik, die irgendwie aufgenommen ist und einfach so randommäßig läuft. Und da habe ich mir vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren auch schon mal gedacht, das muss ja auch für die Komponisten ein wahnsinnig wertvoller Input gewesen sein, einfach sich an den Waldrand zu setzen und den Vögeln zuzuhören. Und es gibt so viele klassische Kompositionen, wo man, finde ich, auch genau dieses Trillern und Zirpsen und diese Crescendi hört, die man letzten Endes da auch im Wald einfach so aufschnappen kann.
Genau.
Sorry, das musste jetzt einfach noch raus. Das ist so ein altes Bild bei mir, so eine alte Erinnerung. In der 25. Stunde deines sehr vollen Tages kümmerst du dich dann um die Leitung eines Kulturvereins, für den du in letzter Zeit aktiv geworden bist und auch schon jede Menge neue Mitglieder gefunden hast. Kannst du uns da auch noch was dazu sagen?
Ja, das ist auch was, das wurde eigentlich vor Corona dann an mich herangetragen, aber jetzt nach Corona wurde es dann jetzt konkret. Und zwar geht es einfach Kulturverein Grünstadt. Grünstadt, das ist die Stadt, wo ich aufgewachsen bin, wo ich in der Schule war. Genau, da haben wir als Twilins dann natürlich auch schon zweimal gespielt in den letzten Jahren. Genau, und das ist einfach ein sehr reger Kulturverein, die einfach Konzerte veranstalten in der Stadt. Ja, weil sonst die Stadt ist relativ klein, ist eine Kleinstadt, da passiert sonst nicht so viel Kultur. Und da haben sich einfach ein paar rührige Menschen zusammengefunden und schon vor vielen Jahren, den Verein gibt es nächstes Jahr 75 Jahre, genau, und haben gesagt, wir wollen gern mehr für die Kultur vor Ort machen. Und die haben das jetzt jahrelang sehr gut gemacht und jetzt war es so, dass im letzten Jahr der erste Vorsitzende wollte aufhören und die haben einfach keinen Nachfolger gefunden. Und irgendwie kam der damalige zweite Vorsitzende auf die Idee, doch mal mich zu fragen. Ja, weil die natürlich auch wissen, dass ich, also Leute, die in der Musikszene mich kennen, die wissen natürlich, dass ich irgendwie gut organisieren kann und auch mit Sponsoren durch den Wettbewerb natürlich Erfahrung habe. Genau, und da wurde ich jetzt dazu gewählt und versuche jetzt den Verein erstmal normal zu leiten, einfach fortzusetzen und natürlich auch ein bisschen, noch ein bisschen erfolgreicher zu machen, also dass die Konzerte noch ein bisschen besser besucht sind, dass wir noch ein paar mehr Mitglieder bekommen. Genau. Und ja, das hat jetzt ganz gut geklappt. Also ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei. Jetzt haben wir schon, ich glaube, 27 oder 25 neue Mitglieder. Genau, innerhalb kürzester Zeit. Und die Besucherzahlen steigen auch schon ein bisschen an. Also genau, ich bin da ganz zufrieden. Und ja, wie du sagst, 25. Stunde. aber ja, das ist irgendwie so. Also ich kann sowas auch nicht stoppen. Es gibt immer wieder neue Projekte, neue Ideen und neue Sachen auch, die ich lernen will und rausfinden will. Ne? So, also eine Freundin hat von mir gemeint, in Deutschland gibt es sowas wie die Arbeitssucht. Ja, das gibt es scheinbar auch nur in Deutschland. Und das habe ich auf jeden Fall, Wobei sich das eben solche Sachen auch nie wie Arbeit anfühlen, weil es immer was Neues ist. Ja, es ist was Neues lernen, was Neues erfahren, was Neues rausfinden, auch was Neues umsetzen. Und dann fühlt sich das immer nicht so wie Arbeit an. Und dann kann man natürlich auch, will man immer wieder solche Sachen auch machen. Ne?
Das ist doch wunderbar. Genau. Und solange das so ist, genieße das und lass das fließen. Ich denke, es war jetzt ja schlimm genug, dass während der Pandemie, ich finde, vielen von uns ja auch so ein bisschen gespiegelt wurde, wie sehr man das Gefühl hat, eigentlich auf Kunst und Kultur verzichten zu können. Aber letzten Endes kann man es ja doch nicht, weil es ist einfach so wahnsinnig wichtig. Und wenn man das alles wegnehmen würde, das wäre schrecklich.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt habe ich ja so ein klein bisschen stichpunktmäßig durch unser Gespräch geführt. Ich würde gerne einmal kurz tief ausatmen und dir die Möglichkeit geben, liebe Marie, das noch hier mit reinzubringen, was ich noch nicht angeteasert habe. Hast du noch was, was du gerne hier loswerden möchtest?
Ja, gute Frage. ich gebe den Hinweis noch, dass ich, wie gesagt, noch ein zweites Kinderbuch geschrieben habe. Kann ja jeder, der Kinder hat, sich mal informieren einfach. Also was ich ein schönes Feedback bekommen habe zu meinem Kinderbuch, war einfach, hat mich so am meisten gefreut. Das war irgendwie, dass die Leute gesagt haben, die Eltern haben erzählt, dass ihre Kinder jetzt Lust haben, Musik zu machen und zu lernen und sich mit klassischer Musik zu beschäftigen. Toll. Also sogar ein Vater als Amerikaner, der das Buch auf Englisch gekauft, und der hat gesagt, oh, seine Tochter endlich beschäftigt sie sich mit klassischer Musik, nachdem sie das Buch gelesen hat. Ja, also er hat es ihr schon scheinbar immer wieder mal angetragen, weil er selber gern klassische Musik mag. Aber da kam so keine Reaktion. Ne? Und dann merkt man immer, wenn Kinder nicht reagieren, dann hat es einfach keine Resonanz in ihnen. So, dann können sie damit nichts anfangen, was ja auch erstmal nicht schlimm ist. Aber er wollte das halt gerne. Und scheinbar hat das Buch das so ein bisschen in ihr ausgelöst. Und andere haben auch erzählt, dass das Kind jetzt Angst vorm Auftritt hatte, und jetzt keine mehr und dann ganz fleißig übt und dann das Konzert gut geschafft hat und so. Das ist natürlich immer super schön. Genau. Und ansonsten, was ich gern sagen würde, vielleicht so an Leute, die auch Kultur veranstalten. Man muss einfach, also wenn man so das Publikum erreichen möchte, muss man einfach immer versuchen, so ein bisschen Kontakt zu halten. Also man muss einfach nahbar sein, auch als Veranstalter. Ne? Also ich stelle mich bei jedem Konzert vorne hin und begrüße die Leute und freue mich, dass sie da sind und bitte immer, dass sie ein Mitglied werden im Verein, damit wir schön Kultur machen können. Und ich schreibe sehr schöne Newsletter, also ich gebe mir da sehr viel Mühe, ne, dass die schön aussehen und ansprechend sind. Und baue jetzt endlich mal einen Facebook-Kanal auf für den Verein. Ja. Ich meine, das ist eigentlich heute eine Selbstverständlichkeit, aber gerade in der Kultur, auch in der Klassik in Deutschland, ist immer alles noch so ein bisschen, ja, auch anrüchig, wird es immer so ein bisschen mit spitzer Nase betrachtet und so. Da denke ich mir, nee, Leute, das könnt ihr alles, werft das alles über Bord und gebt euch da rein und baut einfach Kontakt mit den Leuten auf. Die danken es euch, weil die kommen dann auch wirklich mehr in die Konzerte und freuen sich dann auch mehr über die Kultur. Genau, das vielleicht so als kleine Abschlussbotschaft an die Kulturschaffenden, die dir zuhören.
Ich habe auch noch eine kleine Abschlussbotschaft, die ich dir gerne noch erzählen möchte. Meine beiden Kinder sind in der Kölner Innenstadt in eine städtische Grundschule gegangen, allerdings mit einigen Jahren Abstand. Und als meine Tochter dann als zweites Kind dahin kam, hatte sich etwas geändert und es gab einen ehemaligen Schüler dieser Schule, der später dann relativ wohlhabend wurde und der hat der Schule Instrumente gestiftet. Und zwar klassische Streichinstrumente. Meine Tochter hat dann eine Bratsche bekommen. Die Geschichte ist die, dass in den ersten beiden Jahren jede Schülerin, jeder Schüler dieser Grundschule ein Streichinstrument bekommt. Eine Geige, eine Bratsche, ein Cello oder einen Kontrabass. Und genauso die Jungs, die in dem Alter nichts anderes zu tun haben, als Fußball zu spielen oder was auch immer, genauso wie die Mädchen. Und das Schöne an dieser Stiftung war, dass der damals so viel Weitblick hatte und anscheinend auch ein Budget da gestiftet hat, was für den Erhalt dieser Instrumente zuständig war. Das heißt, es waren einfache, aber trotzdem gut gepflegte, spielbare Instrumente. Und es gab halt auch den Musikunterricht dazu, dass letzten Endes wirklich dann auf einmal meine 6-jährige Tochter mit einer Bratsche im Wohnzimmer stand und ganz begeistert da gespielt hat. Und obwohl sie auch aus einem musikalischen Haushalt kommt, wären wir auch an dem Punkt nicht auf den Punkt gekommen, sie auf den Weg jetzt zu bringen, eine Bratsche lernen zu wollen. Und sie hat auch, ganz ehrlich, nach den 2 Jahren aufgehört, aber sie hat dann mit Klavierunterricht weitergemacht. Also letzten Endes war das auch ein wahnsinniger Startschuss letzten Endes. Und das fand ich eine wunderschöne Aktion. Also dass man auch einfach Menschen sehr früh was ganz anderes ermöglichen kann.
Ja, man muss die Kinder immer in Kontakt bringen mit den Sachen. Mhm. Jetzt egal, ob passiv oder gleich aktiv oder so, ne? Aber auch immer wieder mal, auch wenn sich bei dem ersten Mal keine Reaktion zeigt. Aber dann können die sich dafür öffnen. Und es bringt auf jeden Fall, also Musik, Instrument und so weiter, bringt ja auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Leben. Auch wenn man jetzt nicht das Instrument dann professionell lernt. Aber man hört ja auch anders Musik. Man kann Musik ja ganz anders genießen auch. Also das finde ich immer so wichtig, dass man sagt, hier, beschäftige dich mal eine Zeit lang damit. Du musst es ja gar nicht bis auf die Spitze treiben. Aber du wirst die Sachen anders aufnehmen danach. Genau.
Und Musik hören.
Ja, schöne Geschichte.
Musik hören ist ja der absolute Einstieg in alles. Also wer keine Musik hören kann, der kann auch keine Musik machen. Also es geht ja gar nicht.
Und auch nicht so viel genießen im Leben.
Ja, genau. Auch das Essen später nicht wahrscheinlich.
Auch beim Essen.
ich würde trotzdem nochmal konkret nach Terminen fragen wollen. Wann ist das nächste Mal euer Wettbewerb? Wird der dieses Jahr noch stattfinden?
Nee, der Wettbewerb, der war sowieso so im 3- bzw. 4-Jahresturnus dann geplant, weil wir müssen die Stücke ja dann auch quasi auswerten, ne? Also ins Konzert bringen, auf die Bühne bringen, auf CD aufnehmen. Das kann man ja nicht innerhalb von einem Jahr dann wieder alles neu machen. Und im Moment, seit Corona, sind wir da leider so ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Mhm. Also die Wettbewerbsstücke von 2019, die gewonnen haben, haben wir jetzt erst uraufgeführt. Und da kommen wir jetzt erst so langsam in die Richtung, dass wir vielleicht eine CD aufnehmen. Und dann erst kommen wir dazu, über den nächsten Wettbewerb nachzudenken. Also der muss leider gerade noch warten. Genau, und ansonsten Konzerttermine gibt es sehr viele gerade. Also dieses Jahr, Corona ist vorbei für uns. Mhm. Ne? Wir sind sehr, sehr viel auf Tour, was mich auch sehr freut. Also da einfach auf unsere Website schauen. Das nächste ist Bad Wünnenberg, aber auch wir sind auf der Insel Just dieses Jahr das erste Mal. Aber auch München und überall, also deutschlandweit fahren wir sehr viele Kilometer, um Musik für euch zu machen.
Superschön, superschön. Ey, ich hoffe, ganz viele Leute machen jetzt nicht nur Stopp bei der Folge, sondern klicken einfach mal in die Shownotes, die hier verknüpft sind auf meiner Seite, wo man ja auch die Folge hören kann, als Links direkt. Und schaut da bitte mal rein. Das ist alles, da kann man alles nochmal nachvollziehen, was wir gerade besprochen haben. Liebe Marie, ich danke dir für eine sehr inspirierende Stunde und ich habe sehr genossen, mit dir sprechen zu dürfen.
Ja, ich auch. Vielen, vielen Dank. Danke dir.
Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.